Philipp K. Dick, Das Orakel vom Berge, ein Roman über eine alternative Nachkriegszeit. Das Lesen von historischer Science-Fiction, also etwa Werken von Isaac Asimov oder Stanisław Lem, hat eine peinliche, voyeuristische Komponente. Der Science-Fiction-Autor hat per se nie recht mit seinen Prognosen und bei einem 40 Jahre alten Zukunftsroman kann man das nun mal auch schadenfroh beweisen. Philipp K. Dick hat zumindest in Das Orakel vom Berge dieses Problem erfolgreich vermieden, indem er statt einer Utopie eine Geschichte entworfen hat, die im Jahr 1962, dem Jahr des Erscheinens des Romans, in einer konjunktiven Realität spielt, in der die Deutschen und Japan den Krieg gewonnen und die USA unter sich aufgeteilt haben. Die Deutschen führen an der Ostküste den Sozialismus ein und die Japaner vom Pazifik bis zu den Rocky Mountain den Taoismus, inklusive dem Streben nach Yin und Yang und dem allgegenwärtigen Orakel Yi Ching, das permanent mit größter Ernsthaftigkeit befragt wird. Dass die Nachkriegswelt des Philipp K. Dick kein wirklich schöner Ort ist, kann man vermuten. So wurden die Juden offiziell vernichtet und Afrika bei einem Experiment aus Versehen entvölkert. Aber was wohl den Gruselcharakter der Erzählung für das amerikanische Publikum ausmacht, ist die Tatsache, dass sich die USA des Jahres 1962 tatsächlich mit ihrer Okkupation abgefunden haben, ja, ihr sogar gute Seiten abgewinnen können. Besatzer hin oder her, eines muss man ihnen lassen, das Beste, was die Deutschen an der Ostküste zustande gebracht haben, sei die Umwandlung des ressourcenverschwendenden Konkurrenzkampf im Kapitalismus zugunsten einer reibungslos funktionierenden Planwirtschaft, eingeführt übrigens von Albert Speer, so schwärmt ein unter der japanischen Hoheit in San Francisco lebender. Aber auch dort hat man seine Probleme. Die Japaner, so der Tenor, sind um so vieles schlauer als wir Amerikaner. Sie haben es einfach drauf und irgendwie hat man den Krieg wohl verlieren müssen. Es war alles so zwangsläufig. Wer hätte den Rommel in Afrika stoppen? Wie hätte man Stalingrad halten sollen? Im Buch ist das Gedankenspiel eines verlorenen Krieges zwar das spektakulärere, mindestens genauso interessant ist jedoch, gerade für freie Amerikaner, die Vorstellung, beherrscht zu werden. Die Negation des tief innewohnenden Credo, des erlaubt ist, was nicht verboten ist, zu durchdenken und gerade in einer Zeit kurz nach McCarthys Kommunistenverfolgung dem Gedanken Raum zu geben, dass man sich in einer nationalsozialistischen Gesellschaft heimisch einrichten kann. Die innere Emigration als heimeliges Wohnzimmer, aus dessen Fenster man durchaus bewundernd auf die Welt blickt, die die Besatzungsmacht sich bauen lässt. In einer fiktiven Geschichte, angesiedelt in einer fiktiven Welt, kann komplett politisch Unkorrektes in vollster Überzeugung den Protagonisten in den Mund gelegt werden, um die Standfestigkeit der politischen Korrektnis des Lesers zu testen. Festgezurrte Überzeugungen einer realen Welt, die Freiheit des Einzelnen, die Überlegenheit des kapitalistischen Systems, das Heilbringende einer amerikanischen Welthegemonie erscheinen in anderem Licht, wenn die Welt der Sieger zutiefst bevormundend ist und doch funktioniert, die unverständlich feinsinnige japanische Herrschaftsart den primitiven Amerikaner mal ums Mal aufs Glatteis führt und die Wirtschaft floriert, weil der Kapitalismus durch Planwirtschaft ersetzt wurde. Die Unvermeidlichkeit der Ereignisse in einer fiktiven Welt, geschrieben aus einer realen Welt heraus, in der diese offenbar vermeidbar waren, macht dann auch den Kopf warm und den Reiz des Buches aus. Nicht das Was-wäre-wenn im Roman lässt man an sich vorüberziehen, wenn man abends vor dem Schlafen nochmal Kopfkino spielt, eher das Was-wäre-wenn der wirklichen Welt. Al Gore wird gewählt und nicht Bush Junior, Hitlers Existenz wird schon 1939 in München beendet, meine Mutter findet die Witze blöd, die mein Vater beim ersten Rendezvous reißt. Leider macht am Ende des Tages stilistisch der halb experimentelle und bemüht vielschichtige Aufbau des Buches natürlich mit offenem Ende und überfrachtet von Symbolen und Parallelitäten bis hin zum Buch im Buch das Orakel vom Berge vor allem zu einem ambitionierten Bemühen eines guten Science-Fiction-Autors eingetretene Pfade zu verlassen und als innovativer Schriftsteller, als Literat die Anerkennung zu finden, die Kerouac und Burroughs schon bekommen hatten. Und dabei hat der Stoff alles, was es zu einer packenden Story braucht. Aber er inspiriert zumindest. Und allein das macht das Buch lesenswert. 250 Seiten Denkanstoß, ein paar interessante Charaktere in einer nicht ganz stringenten Handlung machen es zu einer Empfehlung. Die schlechte Übersetzung der uns vorliegenden Ausgabe aus dem Verlag Bastei Lübbe macht es aber zur Zumutung. Man rätselt, ob Philip K. Dick mit den störrischen, abgehackten Dialogen die für den westlichen Beobachter fremde Art der Kommunikation mit und zwischen Japanern verdeutlichen will oder ob der Übersetzer einfach nur Englisch im Drittfach belegt hatte. Auch den Lektor hatte der Groschenheft-Verlag offensichtlich am deutschen Wirtschaftswunder nicht teilhaben lassen. Es wimmelt von falschen Fällen und Stellen im Text, die einfach keinen Sinn machen. Zum Glück ist das englische Original als PDF-Dokument per Google so einfach zu finden wie Nacktfotos von Hotelerbenen und wie wir für diese Rezension zu spät lernten, hat Heine den Roman neu und hoffentlich besser ins Deutsche übersetzen lassen.
»Sie fürchten das«, begann der junge Mann, aber Baines sagte gleich in englischer Sprache, »Tut mir leid, ich spreche nicht Deutsch.« Der junge Mann starrte ihn fragend an, worauf Baines in gebrochenem Deutsch seine Erklärung wiederholte. »Nicht Deutsch?«, fragte der junge Deutsche in ebenso gebrochenem Englisch. »Ich bin Schwede«, sagte Baines. »Sie sind doch in Tempelhof an Bord gegangen.« »Ja, ich war geschäftlich in Deutschland. Ich reise geschäftlich in viele Länder.« Der junge Deutsche konnte sich einfach nicht vorstellen, dass jemand in dieser modernen Welt, jemand, der internationale Geschäftsverbindung hatte und der an der modernsten Lufthansa-Rakete reiste, sich leisten konnte zu reisen, nicht Deutsch sprechen konnte oder wollte. »In welcher Branche sind Sie denn tätig, mein Herr?«, fragte er Baines. »Plastik, Polyester, Kunstharze, Ersatz, Industrieanwendung. Verstehen Sie? Keine Konsumgüter.« »Schweden hat eine Plastikindustrie?« »Unglauben.« »Ja, eine sehr gute. Wenn Sie mir Ihren Namen geben, lasse ich Ihnen eine Firmenbroschüre schicken.« Mr. Baines holte einen Notizblock heraus. »Schon gut, das wäre bei mir Verschwendung. Ich bin Künstler, nicht Geschäftsmann. Entschuldigen Sie bitte. Wahrscheinlich haben Sie meine Arbeiten auf dem Kontinent gesehen. Alex Lotze.« Er wartete. »Tut mir leid, aber ich interessiere mich nicht für moderne Kunst«, sagte Mr. Baines. »Ich mag die alten Vorkriegskubisten und Abstrakten. Ich möchte, dass ein Bild etwas bedeutet und nicht nur die Wiedergabe eines Idealzustandes ist«, er wandte sich ab. »Aber das ist doch die Aufgabe der Kunst«, sagte Lotze. »Sie soll die Herrschaft des geistigen Aspektes des Menschen über seinen sinnlichen Aspekt fördern. Ihre abstrakte Kunst repräsentierte eine Periode geistiger Dekadenz, eine Periode geistigen Chaos infolge der Auflösung der Gesellschaft, der alten Plutokratie, die jüdischen und kapitalistischen Millionäre, jener internationale Clan, der die dekadente Kunst unterstützte. Diese Zeiten sind vorbei. Die Kunst muss sich weiterentwickeln. Sie kann nicht stillstehen.« Baines nickte und sah zum Fenster hinaus. »Sind Sie schon einmal am Pazifik gewesen?«, fragte Lotze. »Schon einige Male.« »Ich noch nicht. In San Francisco findet eine Ausstellung meiner Werke statt. Dr. Goebbels Büro hat sie im Verein mit den japanischen Behörden arrangiert. Kulturaustausch zur Förderung von Verständnis zwischen dem Reich und Japan. Wir müssen die Spannung zwischen dem Osten und dem Westen abbauen. Meinen Sie nicht auch? Es muss bessere Verbindungen zwischen uns geben. Und die Kunst kann diese Verbindung fördern.«
Baines nickte. Unter ihnen, jenseits des Feuerrings der Rakete, konnte man jetzt die Stadt San Francisco und die Bucht sehen.
»Was ist das für ein riesiges Gebäude dort unten?«, fragte Lotze. »Es ist nur halb fertig, an einem Ende offen. Ein Raumhafen? Ich dachte immer, diese Nipponesen haben keine Raumfahrzeuge.«
Baines lächelte. »Das ist das Goldene Mondstadion, der Baseballplatz.« Lotze lachte.
Ja, die sind ja auf Baseball ganz wild. Unglaublich. Ein solch mächtiges Gebäude nur für ein Vergnügen, für einen Sport, der nichts anderes als Zeitverschwendung ist. Baines unterbrach ihn. Es ist fertig. Das ist seine endgültige Form. Auf einer Seite offen. Eine neue Architektur. Sie sind sehr stolz darauf. Sieht aus, als hätte ein Jude es gebaut, sagte Lotze nach einem Blick nach unten. Baines sah den Mann eine Weile an. Einen Augenblick spürte er förmlich das Ungleichgewicht, das Psychotische im Geist des Deutschen. War das, was Lotze gesagt hatte, tatsächlich sein Ernst? War das wirklich eine spontane Bemerkung? Hoffentlich sehen wir uns wieder in San Francisco, sagte Lotze, als die Rakete aufsetzte. Ohne einen Landsmann, mit dem ich mich unterhalten kann, wird es mir hier langweilig sein.
Ich bin nicht Ihr Landsmann, sagte Baines.
Ja, stimmt, aber rassisch betrachtet stehen Sie mir nahe. Genau betrachtet ist da überhaupt kein Unterschied.
Lotze begann, die Sitzgurte zu öffnen. Bin ich rassisch mit diesem Mann verwandt? Fragte sich Baines. Dann müsste ich auch diesen psychotischen Zug haben. Wir leben in einer psychotischen Welt. Die Verrückten sind an der Macht. Wie lange wissen wir das schon? Und wie viele von uns wissen es? Lotze weiß es nicht. Vielleicht ist man gar nicht verrückt, wenn man weiß, dass man verrückt ist. Als Baines seinen eigenen Sitzgurt löste, sagte er, »Mr. Lotze, ich habe das noch niemandem gesagt. Ich bin Jude, verstehen Sie?« Lotze starrte ihn an. »Sie hätten das nie erfahren«, sagte Baines, »weil ich physisch betrachtet nicht wie ein Jude aussehe. Ich habe meine Nase ändern lassen, meine großen Poren verkleinern lassen, meine Haut ist klinisch aufgehellt worden und meine Schädelform verändert. Kurz gesagt, physisch kann man mich nicht entdecken.« Ich habe mich oft in den höchsten Kreisen der Nazi-Gesellschaft bewegt. Niemand wird mich hier entdecken. Und er war aufgestanden und stand jetzt dicht hinter Lotze, redete ganz leise, sodass nur Lotze es hören konnte. Und es gibt noch mehr von uns. Hören Sie? Wir sind nicht gestorben. Wir existieren immer noch. Wir leben ungesehen weiter.
Nach einem Augenblick stammelte Lotze. Der Sicherheitsdienst!
Der SD kann meine Akten überprüfen, sagte Baines. Sie können mich melden. Aber ich habe Verbindung zu höchsten Stellen. Einige davon arisch, andere Juden in höchsten Positionen in Berlin. Man wird Ihrem Bericht nicht glauben. Und dann werde ich Sie melden. Ich werde durch meine Verbindung dafür sorgen, dass Sie in Schutzhaft kommen. Er lächelte, nickte und ging zum Ausgang. Nachher gingen sie über das kalte, windige Feld. Plötzlich fand Baines sich wieder neben Lotze. Offen gestanden, sagte Baines. Ihr Gesicht gefällt mir nicht, Mr. Lotze. Also werde ich Sie, glaube ich, in jedem Fall melden. Er beschleunigte seine Schritte und ließ Lotze hinter sich zurück.